Wer hier war schon mal in New York City? Okay, wer hat die Freiheitsstatue schon mal gesehen? Okay, sehr gut. Wer hat dieses Foto schon gesehen? Ja, sehr gut, okay. 93 Meter groß. Es gab in den 80er Jahren ein Mann, der Illusionen gerne machte. Ihr kennt vielleicht seinen Namen, der ist kein gläubiger Mann, aber der war ein auf Englisch sagt man, a magician, also ein, der Illusionen gemacht hat. Und der heißt David Copperfield. Okay? Und der hat als großes Spektakel tatsächlich, kein Witz, die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Der war wirklich weg. 93 Meter groß. Auf einmal, also am Anfang war er da und alle haben die Freiheitsstatue gesehen. Und dann danach, der war weg. Wirklich weg. Und sie haben das auch bewiesen, weil sie hatten dann eben diese richtig starke Lichter, die dann durch diese leere Gegend dann durchgestrahlt sind und haben nichts dann getroffen natürlich. Sie gingen und hörten nicht auf. Da war nichts da. Und sogar, du siehst hier, das war ein Radar. Und am Radar war auch keine Statue mehr da zu sehen. Der war weg. Glaubst du das? Aber wirklich, der war weg. Ich möchte Folgendes sagen, er war wirklich weg, aber nicht weg, wie ihr das meint oder wie ich das denke. Weil jetzt, so viele Jahre nachher, ist es rausgekommen, was der gemacht hat. Da gab es dieses Publikum und ihr seht diese großen Säulen und zwischen diese zwei Gerüste, diese Säulen, war ein riesiger Vorhang und der hat dann eigentlich... Zuerst mal hast du die Statue gesehen, dann Vorhang hochgezogen und dann gab es 3-4 Minuten, wo nichts passiert ist und die Erwartung und die ganze Neugier ist mehr und mehr geworden. Und dann auf einmal, zack, dieser Vorhang geht weg und der ist weg. Und dann haben die natürlich alle, wow, wow und so weiter, der hat es wirklich geschafft. Und dann ging das Vorhang wieder hoch und dann wieder 2-3 Minuten, nichts passiert und Erwartung, was wird jetzt wohl passieren? Wo ist es hingegangen? Dann auf einmal, zack, wieder da. Was war das Problem? Nicht Problem, aber wie hat er das gemacht? Das war eine Ablenkung, eine Verzauberung sozusagen, indem er die Leute etwas vorgetäuscht hat, das nicht tatsächlich passiert ist. Weil, wie ihr merkt, hier sind diese großen Säulen und das ganze Publikum war auf einer Drehscheibe. So, was hat er gemacht? Es gab 2-3 Minuten und laute Musik und lautes und niemand hat gemerkt, ganz langsam drehen wir uns alle in eine andere Richtung, irgendwie. Und dann auf einmal geht der Vorhang runter und zwischen Menschen und diese Freiheitsstatue war diese riesige Säule. Und natürlich hat man das nicht gesehen, weil man hat den ganzen Fokus auf diese Leere. Und da war tatsächlich keine Freiheitsstatue da, weil die ganze... Publikum hat sich bewegt, weg vom Freiheitsstatue und schaute eine andere Richtung. Die hätten eigentlich sagen sollen, hey, was ist hinter dieser Säule da? Ja. Die Wahrheit ist, nichts ist verschwunden. Nur alle dachten, es ist und wäre, hat der David Copperfield verschwunden lassen. Nichts passiert. Wenn wir nicht aufpassen, ist es auch möglich, dass Menschen uns ablenken von das, was wirklich wahr ist. Obwohl wir direkt unser Blick auf Jesus und auf ihm gekreuzigt halten sollen, kommt irgendein Lehrer, kommt irgendein Brief, kommt irgendeine Internetsendung, kommt irgendeine Predigt, kommt irgendeine große Veranstaltung und die sagen, Jesus plus. Schau jetzt deine Werke an oder schau jetzt deine Leistung an, oder? Du musst auch so und so Jesus dienen und so wirst du Erfolg haben. Wo der Blick dann von Jesus weg ist und auf irgendeine Methode, auf irgendeine bestimmte komische, unbiblische Lehre, irgendwas anders, nicht mehr auf Jesus. Wenn uns das passiert, dann wurden wir, wie Paulus das sagt hier, verzaubert. Und das ist nicht, was der Herr will. Der Herr will, dass wir verstehen, was die Wahrheit ist, was das Evangelium wirklich ist, dass wir denkend und vernünftig überlegen und folgen. aus unserem Verstand und aus Glauben am Wort Gottes, da wo es dann logisch sozusagen oder Menschenverstand zu an ihre Grenzen kommt. Unser Sündenfaktor heute, wo wir uns schwer tun. Wir suchen nach einer menschlichen oder fleischlichen Lösung für die geistlichen Probleme dieser Welt. Das betrifft nicht nur unsere eigene persönliche Not vor Gott, unsere Sünden. Die ganze Welt sucht Lösungen ohne Gott. Versucht und meint, dass sie in eigener Kraft fähig wären, die Probleme der Welt zu lösen. Großteil der Welt, westlichen Welt, muss man sagen, auf jeden Fall, ist total gottlos. Macht eigentlich das Problem nur schlimmer. Und wenn es um unsere geistliche Not, unsere geistliche Verlorenheit geht, kein Mensch bekommt innerlicher Frieden. Kein Mensch bekommt das, indem er oder sie versucht, in eigener Kraft Gott zu gefallen. Das passiert nie. Es ist nicht mal möglich. Aber unser Fleisch meint, ich bin gar nicht so schlecht. Ich kann Gott gefallen. Ich schaffe das irgendwie. Ich will Gott zeigen, dass ich nicht so schlimm bin. Naja, wie wir damals gesagt haben, es ist nicht, dass ich sündige, dass das Problem ist. Das Problem ist, dass ich Sünder bin. Ich brauche eine neue Identität. Ich bin schon ein Verräter, ich bin schon ein Feind Gottes. Ich brauche jetzt Versöhnung. Ich brauche jetzt eine neue Identität. Und nur das kann Jesus mir geben, indem ich an ihm glaube. Und dann bin ich mit ihm verbunden und nehme seine Identität an durch seine Gnade. Das ist ein Neuwerden, das ist eine neue Kreatur in Jesus Christus. Wir versuchen in eigener Kraft Gott zu gefallen und Gott zu dienen, statt uns auf seine Kraft zu verlassen. Ich möchte mein persönliches Zeugnis heute mitteilen, habe ich das wirklich sehr hautnah erlebt. Weil es ein riesiger Unterschied ist dazwischen, dass man die Fakten des Evangeliums kennt und Jesus Christus persönlich kennt. Das sind zwei Paar Schuhe. Du kannst diverse, im Internet kannst du Leute anschauen, die über das Wort Gottes miteinander diskutieren. Und der eine steht da und ist ungläubig und erklärt wunderbar alle einzelnen Lehren des Evangeliums, was Christen glauben. Ganz biblisch, ganz richtig, wie er das dann erklärt. Nur er lehnt das ab. Er hat alles Kopfwissen hier oben, aber sein Willen, er lehnt das ab, obwohl er ganz genau weiß, was die Lehre ist, was Christen, was die Bibel verkündigt. So wissen, was die Bibel verkündigt, an sich reicht nicht. Das rettet niemand. Sondern Jesus persönlich kennen und uns auf ihn verlassen. Wir können auch manchmal durch geistliche Dinge abgelenkt werden. In meiner Jugend, meiner Kindheit eigentlich, mein älterer Bruder, als ich 4 Jahre alt war, hat mich zigiert. Und er hat gesagt, Stan, du bist verloren, du bist kein Christ, du wirst in die Hölle kommen. War richtig. Hat er recht gehabt. Nur als 4-jähriges Kind wollte ich mir das nicht gefallen lassen und sagte, oh ja, okay, dann mache ich eine Änderung. Und habe Papa aufgesucht und sagte, Papa, ich will Christ werden. Ich möchte Jesus annehmen. Papa hat mir gesprochen, verstehst du, dass du Sünder bist? Ja, ich bin Sünder, das weiß ich. Und der Jesus hat das und das für dich getan? Ja, okay. Na dann gib den Herrn Jesus einfach dein Herz. Bete und sag ihm, dass du ihm vertrauen willst. Habe ich dieses Gebet ausgesprochen. Bin zurück zu meinem Bruder gegangen und sagte, ich bin Christ. Okay, super. Und jedes Mal nach dieser Zeit, als irgendjemand die Frage gestellt hat, bist du Christ? Weißt du, was ich in meinem Herzen und in meinem Denken geantwortet habe? Ja, hab schon getan. Hab's erledigt. Hab damals gebetet, bin Christ geworden. Okay, abgehackt. Aber liebe Geschwister, wird man so Christ? Sagst du eine Zauberformel aus im Gebet und durch diesen Zauberformel bist du auf einmal Christ obwohl in deinem Herzen du wirklich keine Buße für deine Sünden hast, kein Erkenntnis von Jesus wirklich bekommen hast, nur weil dein Bruder dich zitiert hat? Und du wolltest deinem Bruder zeigen, dass er dich das nicht mehr sagen kann? Ist das, wie man zum Glauben kommt? Ist das, wie man ein neuer Mensch wird? Nein. Aber immer wieder danach habe ich gedacht, okay, abgehakt, erledigt, okay. Und dann, in meiner Jugend war auch wirklich kein Interesse am Herrn, kein Wunsch, wirklich den Herrn näher kennenzulernen. Es war alles nur Formalitäten, Äußerlichkeiten, war immer wieder in der Gemeinde, aber nie wirklich mit meinem Herzen dabei. Immer wieder hat mein Gewissen mich geplagt, dass ich dies oder jenes falsch gemacht habe. Und dann habe ich das natürlich in Ordnung gebracht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt dadurch gläubig geworden bin. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen, haben ein Gewissen. Bis ich dann eines Tages dann später als junger Mann mit 18 an einer christlichen Universität gegangen bin und dort andere Jugendlichen kennengelernt haben, die eine richtig echte Beziehung mit den Herrn hatten. Obwohl meine Eltern eine Beziehung mit den Herrn hatten und andere Erwachsenen, ich war irgendwie so blind. Total fokussiert auf irdische Dinge. Dann ging ich hin, weil ich wollte das tun, was richtig ist. Aber ich wusste, irgendwas in mir fehlt, ist falsch. Dann bin ich dort hingegangen und habe andere Jugendlichen kennengelernt, die das Richtige getan haben, nicht weil Christen das halt so machen. Habt ihr das mal erlebt? Warum machst du das? Naja, ich bin Christ. Das machen halt Christen. Okay. Echt? Deswegen machst du das? Das war eigentlich mein. Ja, warum erzählst du Menschen von Jesus? Naja, Christen machen das. Warum gehst du in der Gemeinde? Ja, Christen machen das dann. Doch, oder? Warum tust du das? Naja, ich bin Christ, ich mach das. So wie ein Club. Also, warum gehst du zum Elternverein? Ich bin Teil des Elternausschusses. Okay, gut. Was ändert das an deinem Herzen? Da bin ich hingegangen und da waren Jugendliche in meinem Alter, die nicht eine äußerliche Anpassung zum biblischen Lebensstil hatten, sondern eine innerliche Liebe und Nachfolge, Sehnsucht nach Jesus Christus. Dann habe ich gemerkt, irgendwie, ich mache die gleichen Dinge, die sie machen. Eins zu eins machen wir die gleichen Sachen. Ich lese meine Bibel, die lesen ihre Bibel. Die haben Freude, ich nicht. Was ist mit mir los? Dann habe ich angefangen zu suchen. Wie soll ich wissen, dass ich wirklich errettet bin? Ich habe dann mit mehr Leuten gesprochen. Einer hat mir gesagt, naja, du kannst wissen, dass du wirklich neugeboren bist, wenn du in der Bibel liest und die Bibel sagt dir was. Es spricht dich an, weil der Geist spricht durch das Wort Gottes. Da habe ich gedacht, oh, cool, dann lese ich meine Bibel. Oh ja, das verstehe ich. Oh, das verstehe ich auch. Ich muss Christ sein. Aber was mir immer noch fehlte, war Frieden. Zuversicht. Ich weiß, dass ich Christ bin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss das wahrscheinlich gut genug verstanden haben. Ich verstehe das genug. Ich glaube sicher genug. Ich muss Christ sein. Dann hat ein anderer gesagt, naja, du wirst wissen, dass du ein Christ bist, wenn du in einer Predigt bist und die Predigt spricht dich an. Okay, das passiert immer wieder. Okay, dann muss ich Christ sein. Ich muss genug glauben. Ich muss Christ sein. Aber immer noch kein Frieden in meinem Herzen. Ich wusste, mir fehlte was. Ganzen ersten Schuljahr war so. Und ich suchte, ich betete, ich habe immer wieder gesagt, Herr, wenn ich kein Christ bin, bitte vergib mir und ich möchte jetzt Christ werden. Also, wie oft muss man das sagen? Okay? Leider, und ich finde das eigentlich traurig, niemand hat mir damals gesagt, hey, du schaust auf den falschen Person. Weil bei mir war immer die Frage, glaube ich genug? Habe ich genug verstanden? Folge ich Jesus richtig nach? Worauf habe ich geschaut? Auf mich. Genau das ist, was Paulus hier anspricht. Im Fleisch wirst du nichts erreichen. Auch wenn du auf dich schaust, wirst du nichts erreichen. Dann ging ich nach Hause und ich bin immer wieder in der Gemeinde gegangen. Ich möchte euch auch wirklich dazu ermutigen, selbst wenn man Zweifeln hat, selbst wenn man Schwierigkeiten hat, ist immer richtig dorthin zu gehen, wo das Wort verkündigt wird. Weil der Geist Gottes wird durch das Wort Gottes verwenden. Hör nicht auf, niemals. Ich bin dann wieder in die Gemeinde gegangen und der Prediger, der Jugendpastor, hat eine Predigt gebracht über das Thema, was ist Glauben? Und als er eben dieses Thema angesprochen hat, sagte er, weißt du, hier, Glauben ist so wie etwas, das ich erlebt habe in meiner Jugend. Ich habe einen Zwillingsbruder, hat der Pastor gesagt, und wir waren beide in einem Pool schwimmen. Und wir waren an der Ende, wo es ganz seicht war, wo es nicht tief war. Ich konnte gut schwimmen, mein Zwillingsbruder konnte überhaupt nicht wirklich gut schwimmen. Unser Vater war aber oben auf einem Balkon und da gab es Treppen, wo man dann zum Pool hinuntergehen konnte. Und er stand da oben auf diesem Balkon. Es war so ein typischer amerikanisches Motel mit Türen, die nach außen aufgehen. Und da kannst du ein Zimmer da im Hotel. Übrigens, wisst ihr, was ein Motel ist? Das ist Motorhotel, okay? So, da kann man das Auto da draußen parken und direkt zum Zimmer reingehen. Und das war so ein Motel und die Kinder waren im Pool und der Papa sagt, hey, schwimm jetzt die ganze Länge. Und der Bruder sagte, Papa, ich schaff das nicht, ich kann schlecht schwimmen, das ist sehr tief. Und der Papa sagt, du, ich glaube, du schaffst das. Vertrau mir. Falls dir was passiert, ich rette dich. Der Jugendpastor sagte, wisst ihr, mein Bruder und ich, wir haben einfach das getan, was Papa sagte. Wir fingen an zu schwimmen. Ich habe es locker geschafft. Aber tatsächlich, mein Bruder, als er im tiefen Wasser kam, hat Angst gekriegt, fing an, Probleme zu bekommen. Dann stellte uns die Frage, was glaubt ihr, hat mein Papa getan? Der Sohn hat ihn geglaubt. Vertraut. Der Sohn hat ihm sein Vertrauen geschenkt. Wenn ich Probleme habe, sorgst du dir dafür, dass ich nicht sterbe. Der Papa stand da oben auf diesem Balkon, es war ein Sonntag, der hat einen Anzug angehabt. So ein Ding auch. Sind nicht billig. Was hat der Papa getan? Er ist runtergelaufen, er ist im Wasser gesprungen, hat seinen Sohn rausgeholt. Und jetzt zum Schluss hat der Prediger dann gesagt, warum hat mein Bruder dem Papa vertraut? Er kannte seinen Papa. Wenn Papa sagt, dass er mich retten wird, dann macht er das. Er ist vertrauenswürdig. Es war nicht sein starker Glaube. Es war nicht der Sohn im Pool, der sagte, okay, habe ich genug? Ist mein Glauben genug? Habe ich genug Glauben, dass mein Papa mich wirklich retten wird? Also das war egal. Was wichtig war, ist, ob der Papa vertrauenswürdig ist. Wie Jesus sagt, wenn du genug, so viel Glauben hast wie ein Senfkorn, dann wirst du Berge versetzen können, wenn du das an den Richtigen glaubst. Da saß ich da, habe das angehört und dachte, ja stimmt. Jesus ist vertrauenswürdig. Es dreht sich gar nicht um, ob ich das Richtige getan habe. Die Frage ist, ob er vertrauenswürdig ist und das tun wird, was er versprochen hat. Bin ich bereit, mein ganzes Leben in seine Händen zu legen? Das ist Glauben. Und in diesem Moment war in mir diese absolute, natürlich, ja, den vertraue ich. Und es war, als ob meine ganze auf einmal all meine Unsicherheit, all meinen Zweifel, all meine richtig innerliche Ängste weg waren. Warum? Weil auf einmal, und ich glaube persönlich zum allerersten Mal in meinem Leben, habe ich Jesus und nur Jesus betrachtet und ihm mein Glauben geschenkt. Durch seine Gnade. Diese Zeit, diese Errettung, die wir erleben, kam nicht durch Werken. Es kam nicht durch Leistung. Es kam und wurde gegeben, schlicht und einfach durch Vertrauen, durch Gnade. Genau das ist, was Paulus hier jetzt argumentiert. Nur der Heilige Geist kann das Wort Gottes anwenden. Es war in diesem Moment in meinem Leben, wo der Geist Gottes meine Fragen geantwortet hat, meine Suche geantwortet hat. Er hat mich in mir meinem Leben gewirkt, dass ich das überhaupt suchen wollte. Und jetzt antwortet er diese Frage. Stan, ja, die Bibel spricht dich an. Ist gut so. Stan, ja, eine Predigt wird dich ansprechen. Aber Stan, Jesus. Schau auf Jesus. Er rettet. Lerne Jesus persönlich kennen. Nur der Heilige Geist kann das Wort Gottes anwenden und Menschen zum Glauben führen, heiligen und wirkungsvollen Dienst ermöglichen. Zum wirkungsvollen Dienst ermöglichen. Das heißt, es ist nicht durch unsere Kraft, dass wir errettet werden und für Jesus leben, sondern durch seine. Und dafür verwendet Paulus jetzt hier diese Fragen. Und deswegen, liebe Geschwister, wir werden diese Fragen ziemlich schnell durchgehen. Aber dieser Kern, verlässt du dich auf dich selbst, auf deinen Glauben? Verlässt du dich auf deine Werke? Verlässt du dich auf deine Leistung? Oder ist es dir ganz klar und deutlich, in eigener Kraft bist du hoffnungslos verloren? Erstmals für die Rettung und zweitens sogar für die Heiligung und für den Dienst. Dass du die Kraft Gottes brauchst in deinem Leben. Gnade durch den Heiligen Geist. Und er stellt jetzt als erstes diese Frage, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr die Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Paulus sagt, liebe Galater, wie kann das sein, dass ihr so abgelenkt seid? Es ist, als ob jemand euch verzaubert hat und ihr seid blind dafür. Aber ich weiß, das ist jetzt keine Zauberei, das hier vorkommt. Das ist Ablenkung. Ihr solltet aber euch zurück auf Jesus richten, der vor euch als gekreuzigt gemalt wurde. Nicht dich von das Werk Jesu am Kreuz ablenken lassen. Später im Galaterbrief sagt Paulus Folgendes in Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn wir unser Fleisch folgen, unser innerliche Begierden, unser Ich, statt in Demut zulassen, dass der Geist Gottes uns durch sein Wort führt, dann werden wir einfach nicht das erreichen, was der Herr will. Die Galater wussten, dass Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Aber jetzt durch diese Irrlehrer überlegen sie, vielleicht doch müssen sie selbst etwas dazu beitragen auch. Paulus sagt, nein. So, die erste Frage, interessanterweise dreht sich um unsere Errettung. Schauen wir Vers 2 an. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Was meint er jetzt hier? Diese erste Frage ist eine Frage der Rechtfertigung. Rechtfertigung. Wir müssen diese wichtige, große, biblische Wörter verstehen. Okay? Wenn du das Wort Rechtfertigung nicht verstehst, dann pass ganz gut auf, noch einmal, weil das ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Rechtfertigung ist das, was Jesus in uns bewirkt hat, indem durch seine Gnade, durch Glauben, wir in Christus gerecht gemacht worden sind. Okay? Wir haben das in vergangenen Predigten ganz genau betrachtet. Warum sage ich jetzt Rechtfertigung hier? Weil in diesem Vers kommt das Wort nicht vor. Es ist in Vers 2 einfach nicht da. Aber wie bewirkt Gott diese Rechtfertigung? Wie macht er uns neue Kreaturen? Wie errettet er uns von unserer Verdammnis und gibt uns ewiges Leben, indem der Heilige Geist uns neu macht durch den Glauben. Die neue Geburt, die Waschung durch das Wasserbad des Heiligen Geistes, wie Titus sagt. Der Heilige Geist wirkt in uns, damit wir errettet werden. Was ist damals passiert, als ich diese Predigt gehört habe und zum ersten Mal in meinem Leben endlich kapiert habe, schau auf Jesus und nicht auf dein eigenes Gebet und deine Leistung. Wer hat das in mir bewirkt? War es gute Werke? Saß ich da und habe irgendjemand Geld gespendet und auf einmal, oh, jetzt verstehe ich. Oder war ich da irgendwie, habe ich irgendwas getan? Nein, das war das Wirken, das Erleuchten des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Und jeder, der Jesus kennt, hat das in dieser gleichen Art und Weise, obwohl dein Zeugnis anders sein wird, aber du hast das auch so erlebt. Wo auf einmal du begriffen hast, es dreht sich alles um Jesus. Alles. Und das ist, wo man dann den Heiligen Geist dann auch bekommen hat. Jesus hat es auch gesagt, Lese mal Johannes Kapitel 14. Jesus sagte, wenn der Geist Gottes kommt, der wird von mir reden. Er wird nicht von sich selbst reden. Er wird unsere Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Punkt. Das ist, was der Heilige Geist tut. So, Paulus stellt die Frage, wie habt ihr den Heiligen Geist bekommen, dass ihr durch ihn errettet wurdet? Römer 5, Vers 5 im zweiten Teil sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wie hast du erkannt, dass Gott dich lieb hat? Der Heilige Geist hat dir das gesagt. Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Definition eines Christen ist nicht einmal ein Mensch, der getauft wurde. Es gibt viele Leute, die getauft worden sind, die keine Christen sind. Taufe ist ein Gehorsamsschritt, kein Errettungsschritt. Was ist eine Definition eines Christen? Ein Christ ist jemand, der den Heiligen Geist inwohnend hat. Versiegelt durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes. Vers 8, Vers 16 sagt dann, wer den Heiligen Geist hat, der wird das auch wissen. Vers 8, Römer 8, 16 sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Genau das ist, was mir gefehlt hat. Ich habe alles im Kopf verstanden. Ich habe die Theorie und Theologie weitergeben können. Aber in meinem Herzen war kein Zeugnis vom Heiligen Geist. Du bist ein Kind Gottes. Nur Zweifel. Nur Unsicherheit. Bis dann der Geist Gottes in meinem Herzen gewirkt hat und ich meinen Blick auf Jesus und auf Jesus alleine gerichtet habe. Und dann auf einmal Zweifel weg und auf einmal innerliche Freude und Frieden im Herrn. Diesen Tag werde ich niemals vergessen. Niemand hat irgendwas in der Luft geschrieben oder der Pastor hat mir jetzt nicht irgendwelche Wunder getan. Ich saß da und Gott wirkte in meinem Herzen und es war, als ob auf einmal, das erste Mal im ganzen Leben, die Sonne richtig aufgegangen ist. Und diese Last meiner Sünde war weg. Das ist Gnade. War ich jetzt vollkommen? War ich auf einmal alles, was ich sagte? Nein, aber ich wurde rechtfertigt. Die Heiligung kommt danach. Jetzt kannte ich Jesus. 1. Korinther 2, Vers 12 sagt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Okay, und in dieser Stelle sagt er auch etwas später, wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann sogar vieles im Wort Gottes überhaupt nicht verstehen. So, was ist passiert? Paulus ging nach Galatien zu dieser Stadt und dort verkündigt er das Wort Gottes und genau das ist passiert, was in Römer 10, Vers 17 sagt, vorkommt. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das Wort Gottes wurde verkündigt, der Heilige Geist verwendete das Wort Gottes und hat das angewendet im Herzen der Menschen, damit sie zum Glauben kamen. Dieser Frieden, die ich hatte, damals, als ich dann zum Glauben kam, die hatte ich nicht beim Traktate verteilen vorher, die hatte ich nicht beim Frühaufstehen und Beten, die ich vorher getan habe. Die Werke waren nichts, brachten mir nichts. Paulus stellt die Frage, wie habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Durch Werke der Gerechtigkeit oder des Gesetzes, meine ich, durch Werke des Gesetzes? Oder Verkündigung des Glaubens. Jesus ist genug. Vertraue ihm. In deinem Herzen gib einfach Jesus alles. Erkenne, er hat am Kreuz für dich alles vollbracht. Du musst nichts Zusätzliches tun, als einfach dein Leben in seine Hände geben. Um das zu tun, musst du zugeben, und ich auch, ich brauche ihn. Ich schaff's nicht ohne Jesus. Er ist meine einzige Hoffnung. Zweitens, nicht nur dass du gerecht wirst in Christus, dass du errettet wirst, brauchst du den Heiligen Geist und wirst das durch Werken nicht erreichen, sondern auch die Heiligung. Das war die Frage der Heiligung. Niemand wird durch Werke des Gesetzes Christus ähnlicher. Vers 3 und 4. Seid ihr so unverständig? Und hier kommt nochmal das Wort unverständig vor, genau wie in Vers 1, wo Paulus sagt, und das ist jetzt sehr nett formuliert auf Deutsch, weil auf Griechisch ist es so ungefähr wie, seid ihr wirklich so dumm? Das ist ziemlich arges, also nicht jetzt ein verletzend oder herabwertendes Wort, sondern einfach ein direktes, das ist dumm. Das ist dumm. Das ist weg von kluges und weises Denken. Seid ihr so unverständlich? Sind wir so dumm? Im Geist habt ihr angefangen. Okay? Und wollt es nun im Fleisch vollenden. Vers 4. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Das Wort erlitten ist ein Wort, das eigentlich bedeutet grundsätzlich Erfahrung. Wer Elberfelder hat, hat das Wort Erfahrung da statt erlitten. Und im Zusammenhang, durch den Zusammenhang wird man dann halt wissen, was für eine Erfahrung, positives oder negatives. Und ich glaube, die Elberfelder Übersetzung hier ist die bessere, weil in allen anderen Zusammenhängen, wo das Wort mit Leiden übersetzt wird oder erlitten, sind im Zusammenhang Dinge, die zeigen, dass man Menschen, die gelitten haben. Hier dreht sich das alles um Gottes Segen. Sie haben den Geist bekommen bei der Errettung. Sie haben auch hier können auch hier durch den Geist eben Heiligung erleben, vollenden, also vollkommen, also reif werden als Christen. Oder im Vers 5, ihr habt die Kräfte des Heiligen Geistes bekommen, um zu dienen. Das sind alle positive Dinge. Was er hier anspricht ist, habt ihr schon so viel mit dem Heiligen Geist erfahren, dass ihr jetzt den Heiligen Geist wegwirft und versucht, durch eigene Kraft weiterzumachen? Was ist mit eurer Erfahrung passiert? Was ist damit passiert? Wir in unserem heutigen Tag sind sehr vorsichtig, was Erfahrungen betrifft. Leider ist es so, dass es viele Irrlehren gibt heutzutage. Dass so viel Wert und so viel Gewicht auf Erfahrung legen, dass sie fast keine Wert auf das Wort Gottes legen. Und auf ein Glaubensleben. Und dann wird man von Gefühlen und so weiter geleitet und gelenkt, statt vom Wort Gottes, die dann unser Gefühlen informiert und uns hilft. Die biblische Vorgangsweise ist immer, wie Römer 10 sagte, dass es die Verkündigung des Wortes, die Verkündigung von der Wahrheit, wird in uns dann die Erfahrungen hervorrufen. Und der Heilige Geist wirkt durch sein Wort und wir erfahren seine Kraft, indem wir sein Wort folgen. Deswegen sagt Petrus, dass wir alles haben, was wir für Gottseligkeit brauchen, durch sein Wort, durch diese wunderbaren Verheißungen. Wir müssen jetzt nicht irgendwelche Erfahrungen suchen. Aber es ist, obwohl das richtig ist, ist es auch richtig zu sagen, wer dem Wort Gottes folgt und mit dem Heiligen Geist wandelt, wird Erfahrungen haben. Okay? Du wirst das erleben. Es wird dein Leben treffen. Als ich da saß und zum Glauben kam, habe ich in meinem Herzen Frieden erlebt. Das hatte ich vorher nicht. Okay? Du hast wahrscheinlich auch in deinem Glaubensleben Situationen erlebt, wo du Frieden gehabt hast, weil du im Gebet deine Sachen dem Herrn anvertraut hast und im Gebet und Abhängigkeit alles bei ihm abgelegt hast und du hast Frieden in deinem Herzen erlebt, obwohl in deinem Leben eigentlich kein Grund dafür war. Woher kam das? Woher kam dieses Erlebnis? Warst du jetzt irgendwie vernebelt in deinem Denken? War das jetzt ein Selbstbetrug? Nein, wir wissen, was das ist. Wer Jesus kennt, das ist der Heilige Geist, der uns tröstet durch sein Wirken in unserem Leben, weil wir das alles dem Herrn abgegeben haben. Immer wieder erleben wir sein Wirken. Manchmal schauen wir rückwärts und sehen, oh, boah, das war der Herr hat das gemacht. Das habe ich jetzt, als das passiert ist, nicht gewusst. Ich habe öfters hier dieses Beispiel gegeben, wo ich eine schwere Enttäuschung erlebt habe, weil wir eine Arbeitsstelle nicht bekommen haben, die mir versprochen wurde. Und rückblickend schaute ich zurück und sagte, das war nicht dieser Mensch, der sein Wort nicht eingehalten hat. Das war der Geist Gottes, der mich geführt und geleitet und gelenkt hat, weil das, was daraus geworden ist, war viel, viel besser. Das war die Erfahrung, die wir machen mit dem Herrn. Und Paulus sagt, habt ihr mit dem Geist angefangen und jetzt wollt ihr im Fleisch das vollenden? das Wort vollenden ist wirklich eben ein Wort für Reife, für geistliche jetzt Vollkommenheit, insofern wie Reife, wie ein Mann, der reif ist und nicht jetzt ein kindliches Mann ist. Und dann auch dieses mit Erfahrung, so viel umsonst, wenn es wirklich umsonst ist. Er sagte, du, das war nicht umsonst. Und ich glaube auch, dass der Herr das verwenden wird, um euch zurückzubringen zu Jesus und Jesus allein. 1. Johannes 2, Vers 25. Wir lesen jetzt 4 Verse. Und das ist die Verheißung. 1. Johannes 2, Vers 25. Das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Okay? Jesus hat das versprochen. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und jetzt hier auch Johannes hat mit Verführern zu tun. Menschen, die ablenken von Jesus. Und jetzt schauen wir, was Vers 27 sagt. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Interessant. Was ist diese Salbung? Ist eine Salbe, so eine Verletzung, gibt es eine Salbe drauf? Was ist diese Salbung? Das ist ein Wort, das bedeutet der Heilige Geist, den uns gegeben wurde, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und wie wird der Heilige Geist wirken in uns? Ist das jetzt irgendwelche Wunder, äußerliche Kräfte und auf einmal haben wir irgendwelche Erfahrungen, wo, jetzt weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Oder ist es eine innerliche Überzeugung, dass alle Christen bekommen ein innerliches Wirken? Diese Salbung ist eine Versiegelung, eine Verbindung mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und es wird uns lehren. Wie wird er uns der Geist lehren? Durch sein Wort. Und Johannes sagt hier ganz klar und deutlich, also ich sage euch das, aber der Heilige Geist wirkt in euch. Genau das ist, was auch Paulus hier sagt. Hey, der Geist hat in euch gewirkt. Könnt ihr das nicht mehr sehen? Seid ihr so verzaubert, dass ihr das klare Wirken des Geistes Gottes in eurem Leben nicht erkennen könnt? Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Johannes sagt ganz eindeutig, der Geist Gottes wird in deinem Leben wirken, damit du Jesus nachfolgst, in der Gerechtigkeit lebst. Und es ist sehr interessant, hier zu bemerken, dass Paulus dann im 5. Punkt, was den Dienst betrifft, auch zurückkommt auf den Heiligen Geist. Wir haben ihn in unserer Rechtfertigung erlebt, wo wir Zuversicht bekommen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben ihn auch erlebt in unserer Weiterentwicklung als Christen, wo er uns führt und leitet und lenkt und überführt von Sünde und durch sein Wort uns anspricht und lehrt. Und dann gibt er uns auch die Kraft, um ihm zu dienen. Das ist diese dritte Frage, Frage des Dienstes. Niemand kann durch Werke des Gesetzes Wirkung vor Gott dienen. Vers 5. Denn euch, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch Verkündigung vom Glauben? Sehr interessant, wenn wir hier dieses Thema Dienst, weil, wie kommen wir auf Dienst? Hier sagt er, den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Also, durch euch wirkt der Heilige Geist. Kräfte. Hier haben wir wieder so ein Ding, weil in Elberfelder steht nicht das Wort Kräfte, sondern in Elberfelder steht das Wort Wunderwerke. Und hier muss ich leider sagen, ich glaube, dass Schlachter den besser gewählt hat hier. Und aus diesem Grund, ja, das ist das Wort, es ist nicht das Wort, das immer wieder im Neuen Testament für Zeichen oder Wunder verwendet wird. Es gibt zwei andere griechische Worte, die dafür verwendet werden. Zeichen oder Wunder. Das sind dann wirklich so Wunder, die getan werden. Wie jemanden, der blind geboren wurde, ist jetzt auf einmal, kann wieder sehen. Das ist ein Wunder, ein Wunderwerk. Das Wort, das hier vorkommt, ist einfach das Wort Kraft und Kraft Zwei verschiedene, Energeo und Dunamis. Energische Kraft, die in euch wirkt, das nicht unbedingt immer bedeutet irgendwelche Wunder oder Zeichen. Weil genau diese zwei Wörter verwendet Paulus auch in 1. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Ich lese mal vor. Ihn verkündigen wir. Also Jesus Christus wird verkündigt. Noch einmal, weil durch die Verkündigung kommt den Glauben. Das ist wie der Geist Gottes wirkt. Jesus wird verkündigt, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das Ziel Paulus war, Menschen zur Reife zu bringen, dass sie erwachsen werden als Christen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft. Und hier sind unsere zwei Wörter wieder. Seine energische Dunamiskraft. Ich arbeite, sagt er, dafür arbeite und ringe ich, aber wie? Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Und was ist hier im Blick? Hier im Blick sind keine Wunder oder keine Zeichen. Hier im Blick ist die Verkündigung. Die klare Verkündigung von Jesus Christus. Machttaten, genau. Und das ist wieder, wenn wir jetzt zurückgehen auf diese griechischen Worte sind eben energievolles Wirken, Dunamis Wirken. Und im Zusammenhang dieser Machttaten ist Verkündigung. Punkt. So, es kann sein, dass es irgendwelche Zeichen gegeben hat, aber interessant ist, dass im Galaterbrief diese Zeichen nicht vorkommen. Wenn er später dann über die Frucht des Geistes spricht, ist kein Wort da von Heilungen oder Zungenreden oder von irgendwelche besonderen Wunder, die vorkommen sind, sondern alles um ein Mensch, der reif ist in Christus. Tatsache ist, Gott wirkt und gibt uns die Kraft, um zu dienen durch seinen Heiligen Geist, nicht durch unsere Werke. 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Weißt du, wenn es um Dienst geht, hört man immer wieder verschiedene Ideen. Und manche Ideen kommen besonders stark vor. Wir müssen jetzt eine riesige Veranstaltung organisieren. Wir müssen ganz Wien im Ernst-Happel-Stadion zusammenbringen. Und dann wird da vorne ein großer Prediger predigen. Alle werden sich bekehren. Wirklich. Wir machen einen Marsch durch Wien. Und wir werden marschieren. Wir werden alle Menschen sagen. Echt? Es gibt immer wieder solche, ja, man kann das wirklich sagen wie ein vorübergehender Schwerpunkt. Weißt du, was Gott aber tun will? Weißt du, er will durch dich jemanden erreichen. Wenn wir uns auf irgendwelche große Aktionen verlassen, statt auf den Heiligen Geist, dann sind wir falsch. Was der Herr will, ist uns verändern, damit er durch uns andere Menschen erreichen kann. Manche würden sagen dann, okay, lass dich verändern, aber dann, wir müssen die Gemeinde so gestalten, dass ungläubige Leute sich dort wohlfühlen. Und wir machen jetzt so, wir werden jetzt ein Band reinbringen und Musik dann vorne spielen, die richtig cool und echt sehr anziehend ist für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und sie kommen dorthin und meinen, oh, das ist ja so cool und lässig dort in der Gemeinde. Und dann werden die Leute da sein und begeistert sein, weil das so cool ist. Und dann, nachher steht einer auf und redet von der Liebe Gottes und dann ist alles gut. Echt? Wirkt der Geist durch sowas? Das ist nicht der Geist, der da wirkt. Wenn wir jetzt, wenn unser Ziel ist, viele Menschen zusammenzubringen, dann gibt es viele Dinge, die wir tun könnten. Ich könnte zum Beispiel, wir könnten jetzt Millionen Euro schweren Kredit aufnehmen. Wir könnten eine riesige, große Kirche bauen mit viel tolle Glas, diese schöne Glas, färbige Glasdinge. Und da kommst du hinein und ganz große, riesige Decken. Dann würde ich mich auch verkleiden irgendwie mit so ganz tolle, was tragen die Priester und so diese ganze, da, was weiß ich. Und ich habe da so eine Münze oben drauf dann und ich komme rein und dann werden wir auch mit Weihrauch alles machen und dann riechst du Gott und das ist groß und du kommst da hinein und auf einmal hast du diese Erfahrung, die du in dem großen Zimmer und dann geben wir auch ein Rock'n'Roll Band dazu auf der rechten Seite und dann auf der linken Seite können wir auch Geld verteilen. Alle, die Geld haben wollen, dann kommen sie auch rein. Und dann können wir alles Mögliche tun und wir werden in Scharen Leute kriegen. Und was wird daraus werden? Wir werden extrem viel Kredit haben, extrem viele Schulden haben und danach gehen Leute nach Hause und denken, cool, Mann, was wissen Sie aber von Jesus? Und dass Jesus sagt, wenn man Jünger sein will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir täglich nachfolgen. Ob du ein Band hast oder nicht. Hat mir auch die Frage mal gestellt, was werden diese Geschwister tun, die jetzt so ein riesiges Bum, Bum, Bum in der Gemeinde haben, wo das dann mit einer Lautstärke 150 zugeht und dann auf einmal gibt es Verfolgung. Wie werden sie dann jetzt dieses Gefühl bekommen, um anbeten zu können? So Bum, Bum, Bum geht dann nicht mehr. Die Antwort ist, diese Emotionen, die Gefühle, die der Geist Gottes in uns bewirkt, entstehen nicht durch äußerliche, fleischliche Dinge. Es entsteht durch die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Die Verkündigung des Wortes. Die Lieder, die wir singen, verkündigen eine Botschaft. Und aus dieser Botschaft heraus, die Wahrheit heraus, haben wir dann auch Gefühle, wenn wir nachdenken. Aus dieser Verkündigung heraus wird das sein. So, fleischliches Vertrauen. Wir müssen aufpassen. Ritual bringt nichts. Okay? Wir haben gewisse Dinge, die wir hier tun. Das können wir alles ändern. Das, was wir nicht ändern, ist das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Ritual, darauf vertrauen. Wir haben es immer so gemacht. Oh, wirklich? Tatsächlich. In der gesamten Geschichte der Welt wurde es immer so gemacht. Tatsächlich. Okay, na dann kennst du viel mehr als ich. Okay, zweitens. Moralisches Leben. Moralisches Leben. Dass ich so moral bin, ich vertraue auf das, dass ich so gut bin. Wirklich, bist du so gut? Nein, glaub nicht. Du musst dich auf Jesus verlassen. Wissenschaftliche Bestätigung. Oh, wir haben jetzt neue archäologische Funde gemacht. Jetzt kann ich das Wort Gottes vertrauen. Okay, bis der nächste Kritiker kommt und sagt, das ist alles Quatsch. Also der Geist Gottes wird dich dann zeigen, dass die Wahrheit das Wort Gottes ist. Manipulationen oder charmante Überzeugung. Die Leute sind so freundlich, die sind so nett. Ich gehe dahin, weil sie so liebevoll sind. Okay, aber warte nur ein bisschen. Du wirst irgendwann mal auch merken, dass Christen nicht immer freundlich sind, obwohl sie das sein sollten. Okay, haben wir leider erlebt. Und leider muss ich sagen, bei mir zu Hause, in meiner Familie, haben meine Kinder von mir erlebt, dass ich auch Sünder bin. Meine Frau auch leider. Tut mir leid, Grace. Nicht mein Ziel. Aber verstehen wir, wenn wir uns auf unser Fleisch verlassen, dann haben wir Probleme. Intellektuelle Argumente. Oh, ich habe die besseren Argumente. Jetzt wollen wir miteinander diskutieren. Und ich werde, mein Sohn, der Lukas, der hat sich mit Schöpfungsgeschichte auseinandergesetzt. Und er dachte, ich habe so viele gute Argumente. Die werden zuhören. Das waren auch wirklich gute Argumente. So richtig gute Argumente. Sie haben nicht zugehört. Warum? Sie wollten nicht. Der Geist Gottes muss auf den Herzen aufmachen, damit man überhaupt erkennt, dass das andere Lüge ist. Finanzielle Kaufkraft. Oh, wenn wir genug Geld zusammenkriegen, dann werden wir Gott dienen. Normalerweise funktioniert es so nicht. Politische Macht schon gar nicht. Es gibt in der Vergangenheit Versuche, wo Leute an der Macht gekommen sind und meinten, durch politische Aktionen und Gesetze dann moralische Dinge durchzuziehen. das geht nicht. Das Herz wurde nicht verändert. Es bringt gar nichts. Offene Toleranz statt Bibeltreue. Wir müssen uns einfach alles öffnen. Wir sind alle in einem Boot und wir nehmen alles an und dann wird Gott groß wirken. Das Problem aller dieser Gemeinden ist, dass sie ein Glaubensbekenntnis haben. Und sie sollten kein Glaubensbekenntnis haben, sie sollten nur Liebe haben. Schau, wir stehen zum Wort Gottes. Und du kannst keine Liebe zeigen, wenn du das Wort Gottes verleugnest. Genauso wie du niemandem Liebe zeigst, wenn du ihn anlügst. Unser Standard ist das Wort Gottes. Und wir halten uns dazu. Alle Menschen, die am Wort Gottes glauben und dazu treu stehen, sind Geschwister im Herrn. Und da haben wir auch etwas, das uns verbindet. Aber wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber verleugnet das Wort Gottes, was soll uns verbinden? Oder wenn sie den Geist Gottes falsch darstellen und meinen, dass irgendwie der Geist durch andere Dinge als das Wort Gottes wirkt, was soll man damit machen? Oder auch akademische Auslegungskorrektheit. Wir haben die reine Lehre bei uns. Aber lieblos, gnadenlos, unfreundlich sind wir auch. Okay? Wo das Wirken des Heiligen Geistes nicht wirkt. Schau. Wir wollen zulassen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Okay? So, Sündenfaktor noch einmal. Wir in unserem Fleisch meinen, wir können unser geistiges Problem durch fleischliche Lösungen irgendwie lösen. Das geht aber nicht. Paulus stellt diese Fragen. Es war der Geist Gottes, der in euch gewirkt hat. Es waren nicht eure Werke. Nicht das Werke des Gesetzes. Verlasst euch auf den Heiligen Geist. Versucht nicht in eigener Kraft Gott zu gefallen und Gott zu dienen, statt uns auf seine Kraft zu verlassen. Liebe Geschwister, du wirst das merken in deinem Leben. Später in Galater 5 werden die Frucht des Geistes aufgelistet. Und das ist für dich eine Warnung. Wenn du merkst, in meinem Herzen habe ich keinen Frieden, habe ich wirklich keinen Sanftmut, habe ich wirklich in meinem Herzen keine Freude, diese ganze Liste, dann weißt du, fleischlich. Ich versuche in meiner eigenen Kraft mit meinem Tag, mit meinem Leben umzugehen. Und der Paulus wird uns dann in den kommenden Bibelstellen auch erklären, was das genau bedeutet, im Geist zu wandeln. Aber heute, das, was er heute anspricht, ist einfach, hey, mach deine Augen auf und erkenne, was du brauchst, ist das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Er ist die Kraftquelle, nicht irgendwelche äußerliche Dinge. Und das, du musst dich aufmachen und das suchen. Okay? Lass dich nicht verzaubern. Sitzt du auf einer Bühne und der Zauberer sagt, okay, ich werde jetzt die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Und du glaubst ihm und sagst, er ist tatsächlich weg. Oder lässt du nicht zu und du sagst, nein, der ist nicht weg. Jesus ist nicht weg. Jesus ist alles, was ich brauche. Du kannst mir nicht sagen, dass Jesus nicht genug ist. Ich weiß nicht genau, wie du das geschafft hast, aber das ist falsch, was du machst. Ich kann jetzt nicht alles erklären, warum das falsch ist. Aber ich weiß, du willst mich von Jesus ablenken und alles, was mich von Jesus ablenkt, ist falsch. Und das nehme ich einfach nicht an. Jesus ist genug. Okay? Das trifft unser Alltagsleben. Das trifft wirklich unser Glaubensleben. Das trifft alles in unserem Leben. Lass uns miteinander beten. Himmlischer